Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Der Weltraum. Unendliche Weite. Dies sind die Abenteuer einer Reise durch Raum und Zeit.
Radio 1.
Turn it back!
0 Uhr.
Sozialismus.
Ich wusste nicht, dass wir so heiße Passagiere haben. Achtung, da kommen noch zwei.
Es wird niemandem schlechter gehen.
Niemand hat die Absicht.
Wenn wir erst mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen, sind wir das Problem los. Schnallt euch an, ich mache jetzt den Sprung durch die Lichtmauer.
Sich endlich der Zukunft zuzuwenden.
Zurück zur Zukunft.
Ich fühlte mich ja eben noch wie Anfang 2013, aber jetzt?
Ja, damit herzlich willkommen zum ersten Medienmagazin im Jahre 2014. Wir haben das erste Januarwochenende im neuen Jahr und bei mir ist der Medienjournalist Dr. Daniel Fiene. Hallo.
Ja, Jörg. Wir blicken bis 19 Uhr auf das Medienjahr 2013 zurück. Das war wirklich ein ereignisreiches Jahr, wie ich finde.
Und wir schauen uns an, was in den Bereichen Radio, Online, Fernsehen und Print geschah. Ein Thema hat ja die Medienmacher und Politiker gleichermaßen bewegt. Das Leistungsschutzrecht ist beschlossen worden.
Ja, und das ist wirklich spannend gewesen. Also ich habe sie lange verfolgt, die Abstimmung im Deutschen Bundestag. Kurz vor der Bundestagswahl im September gab es ja die Regelung. Und jetzt zum Neujahr ist es in Kraft getreten. Google muss für die Verlinkung und Vorschau auf Artikel von Verlagswebseiten Geld bezahlen.
Und die damals zuständige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger kurz vor der Abstimmung im Bundestag.
Print ist eben nicht tot. Aber wie kann man die Rahmenbedingungen verbessern? Und das ist genau die Grundlage der Überlegungen der Bundesregierung, dieser Koalition, schon mit dem Koalitionsvertrag, ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage.
Ja, diese Rede mobilisierte selbst Abweichler in der Union und damit ist nach 4 Jahren Diskussion das Leistungsschutzrecht dann zum Gesetz geworden. Ob das Leistungsschutzrecht aber bleibt, das ist jetzt noch nicht raus, denn es ist eine Klage von Google beim Bundesverwaltungsgericht anhängig, ob das Leistungsschutzrecht dann überhaupt gerechtfertigt ist.
Eines der Aufregerthemen des Jahres 2013, mehr in diesem Radio 1 Medienmagazin vom ersten Januarwochenende 2014 und natürlich auch wieder in diesem Jahr.
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Lately.
Radio 1 mit dem Medienmagazin Ein Muss für alle Beitragszahler. Daniel, blicken wir zuerst zurück auf das Fernsehjahr 2013 vielleicht.
Ja, das kann man sich auch Anfang des Jahres 2014 auf jeden Fall mal machen, was uns da im letzten Jahr so begegnet ist. Ich muss sagen, die große Enttäuschung war, das Dschungelcamp ging ja im Januar vor einem Jahr los. Auch ohne Dirk Bach dachte man, naja, vielleicht wird es ja was, aber das Dschungelcamp war dann eher nur so mittelmäßig.
Ja, das lag vielleicht auch daran, dass also diese feinen Dialoge, die zwischen Dirk Bach und Frau Zietlow da hin und her gingen, irgendwie authentischer waren, als wenn da so ein, ich sag mal dann doch eher so ein Gewächs aus RTL aufgeschriebene Texte nur einfach so interpretiert.
Das hatten ja zuvor Dirk Bach und Sonja Zietlow auch gemacht und meine These war ja immer so ein bisschen, das war das einzige Privatfernsehen, Medienmagazin, was es im großen Stil im deutschen Fernsehen
gab. Aber mit dem Unterschied, dass Dirk Bach richtig ein Schauspieler war und diese Texte eben sehr glaubhaft auch verkörperte.
Das stimmt. Inzwischen ist Deutschland sucht den Superstar abgesetzt worden. Seit 2002 bis 2013 war das ja ein Muss für RTL. Jedes Jahr die Ausstrahlung. Anfang des Jahres hatte Dieter Bohlen ja noch die Kandidaten beschimpft, dass sie keine große Qualität mehr gehabt haben. Und dann ging es auch langsam zu Ende mit der Show.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht sollte man erwähnen, dass der RBB schon zum zweiten Mal verschieben musste seinen großen Doku-Tag. Ein Flughafen zieht um. Das ist natürlich besonders tragisch, weil natürlich so eine Sendung vorbereitet werden muss. Da müssen Kamerapositionen wie beim Berlin-Marathon ausgewählt werden, wo also auch bestimmte Teile, große Teile langfahren, damit man das übertragen kann.
Es soll der Berliner Flughafen ja Mitte des Jahres, also 2014, eröffnet werden. Und da hat der RBB schon vorgesorgt und fährt da zweigleisig, dass dann an dem Tag ausgestrahlt werden kann oder auch nicht.
Ich habe gehört, man sendet dann nochmal 24 Stunden Berlin. Wäre wünschenswert, diese Grimme-Preis gekrönte Doku. Ja, dann vielleicht die erste Frage an unseren Studiogast, denn wir haben tatsächlich heute auch einen Live-Gast zu ungewöhnlicher Zeit, so zwischen den Jahren, sagt man ja. Normalerweise arbeitet die Politik nicht. Wir haben einen waschechten Politiker, der auch schon des Öfteren hier im Medienmagazin für Kontroversen gesorgt hat. Dr. Johannes Beermann, er ist Staatsminister und Chef der Staatskanzlei des Freistaates Sachsen. In Sachsen Sachsen arbeitet man noch nicht, deswegen auch Zeit, hier im Berlin-Brandenburger Sendegebiet bei uns vorbeizukommen. Herr Beermann, wie sehen Sie eigentlich fern? Das ist mal so eine ganz private Frage. Haben Sie so einen klassischen Fernseher? Sehen Sie auf Ihrem Smartphone? Haben Sie einen Apple-Fernseher? Oder gucken Sie on demand aus der ARD, RTL oder sonst wie Mediathek?
Also der Wagner, gerade im Jahr 2013 hat ja das Fernsehen auf unseren iPhones und auf unserem BlackBerry einen unheimlichen Fortschritt gemacht. Also allein das neue
BlackBerry. Es gibt noch Samsung, es gibt noch HTC.
Also, ja, Entschuldigung. Also alle, die da sind, aber diese Geräte sind ja mittlerweile so, dass die Apps, die darauf empfangen werden können, und ich habe mir erst im Juni noch die neueste runtergeladen, dass die hervorragend ist. Also unterwegs Fernsehen gucken ist gar kein Problem mehr.
Also hat man überhaupt Zeit, als Politiker fernzusehen? Oder ist das jetzt nur, damit Sie vortäuschen, dass Sie medienkompetent sind?
Das hat mit Medienkompetenz nichts zu tun, glaube ich, sondern ich bin tatsächlich ein leidenschaftlicher Fernseher. Also ich schaue gerne fern. Ich schaue mir gerne die Formate an, habe eben auch beobachtet, wie also DSDS zurückgegangen ist. Ich vermute, Voice of Germany wird also auch das Jahr 2014 kaum noch erleben. Da wird man sich Nachfolgeformate ausdenken müssen. Ich finde es toll, dass Markus Lanz mit Wetten, dass also endgültig seinen Zuschauerkreis wieder gefunden hat. Das heißt, das Wetten, dass also tatsächlich vom Format etwas ist, was auch die nächste Generation erreicht. Es war ein aufregendes Medienjahr und ich schaue gerne fern.
Dann sind Sie ja auch, ganz kurz noch, Daniel, ein leidenschaftlicher Beitragszahler.
Ich bin auch ein leidenschaftlicher Beitragszahler. Da war das letzte Jahr eher etwas holprig, aber ich hoffe, dass wir, wenn erstmal das Bundesverfassungsgericht Anfang des Jahres sich mit der Sache beschäftigt, nachdem der einstweilige Rechtsschutz abgelehnt war, dass wir dann auch wieder in ganz ruhiges Fahrwasser kommen. Ich bin mir sicher, die neue Rundfunkabgabe, also die im Jahr 2013 eingeführte neue Rundfunkabgabe, wird halten und an der Akzeptanz muss leider noch ein bisschen gearbeitet werden.
Aber Herr Beermann, warum hat sich denn 2013 der neue Rundfunkbeitrag so schwer getan, im Bewusstsein als Verbesserung wahrgenommen zu werden? Sehr oft war ja auch zu lesen, auch zum Teil von seriösen Menschen, es handelt sich dabei um eine Steuererhöhung.
Ja, wir haben es einfach schlecht erklärt. Mit wir meine ich also Politik, meinen aber auch gerade die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Das sind natürlich Tanker. Also wenn Sie sich überlegen, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland haben etwa so viele Mitarbeiter wie die Europäische Union. Dann müssen die natürlich langsam bewegt werden. Aber das Bewusstsein ist erst im Laufe des Jahres 2013 gestiegen und auch gewachsen, dass man dort auch mal eine der zahllosen Talkshows, die also gelaufen sind, tatsächlich dafür nutzt, wie das dann kurz im Sommer gelaufen ist, um mal über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, über die neue Abgabe zu diskutieren. Denn wenn ich für die Menschen immer das Beste will und von den Menschen das Beste will, nämlich das Geld, dann muss ich ihnen auch erklären, wofür ich es haben möchte und was der Mehrwert von öffentlich-rechtlichem Rundfunk ist. Und da sind leider die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erst im Laufe des Jahres ins Rollen gekommen und haben angefangen zu erklären, haben angefangen es deutlich zu machen. Das war ein bisschen spät, aber auch da muss man sich der kritischen Diskussion stellen.
Ich habe jetzt Anfang der Woche noch eine Straßenumfrage durchgeführt, wie sich junge Menschen über Themen informieren. Und da kam eigentlich immer Folgendes, dass wenn sie sich gezielt für ein Thema interessieren, dass sie dann immer gezielt im Internet suchen. Und da muss ich sagen, da hatten doch Anfang des letzten Jahres die öffentlich-rechtlichen Sender tatsächlich auch gute Informationsportale aufgestellt. Auf jeder Startseite, so erinnere ich mich, konnte man gar nicht am Rundfunkbeitrag vorbeischauen.
Wir haben ja ein ganzes Medienmagazin nur über diese Sache diskutiert.
Ist das nicht einfach ein moderner Weg vielleicht gewesen von den Sendern, zu sagen, die Menschen, wir behalten die Informationen vor, und zwar so, weil sie sich eh übers Internet informieren oder gezieltes raussuchen. Und da halten wir dann den Informationen vor.
Na, jetzt darf ich Ihrer Erinnerung ein bisschen nachhelfen. Wir hatten ja, wenn wir vor einem Jahr hier gesessen wären, also im Januar 2013, hätten wir gesagt, schade, dass man sich wegen der Tagesschau-App, um über Informationen zu reden, noch nicht verständigt hat. Sie erinnern sich kaum noch, dass man sich dann im März tatsächlich verständigt hat, dass aber mittlerweile die Diskussion da weitergegangen ist. Wenn Sie sich erinnern, auf der Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten hat man darüber gesprochen, wie tatsächlich auch die Internetfähigkeit von öffentlich-rechtlichem Rundfunk kontinuierlicher dargestellt werden kann, was für Möglichkeiten sich dort eröffnen, wie man tatsächlich auch Qualitätsrundfunk, eben das, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch auszeichnet, die Inhalte, wie man die näher bringt. Denn das ist das, was Sie eingangs gefragt haben. Wir sitzen ja nicht mehr am Radio, nur noch selten, sondern wir machen es ja unterwegs. Unsere Fernsehnutzung, unsere Radionutzung, aber auch unsere Informationsnutzung insgesamt hat sich völlig verändert. Und das, denke ich, das wird in dieser rasanten Schnelligkeit auch in diesem Jahr, auch 2014, weitergehen.
Nun müssen wir aber auch ehrlich sein, Dr. Beermann, das Jahr 2013 war das Jahr des Widerstands gegen die sogenannte sogenannte Zwangsabgabe. Printmedien verstärkten den Druck und gaben Tipps, so wörtlich zum Beispiel im Fokus im Januar 2013. So zeigen sie den Gebührenhaien von ARD und ZDF den Stinkefinger. Nun haben wir eine freie Presse, das ist klar, kann man schreiben, das ist eine Meinungsäußerung. Aber ist es nicht so, dass vielleicht auch die Politik da versagt hat, hier zu erklären, wer Ross und wer Reiter ist, also wer dafür zuständig ist, nämlich die Architekten des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrags und nicht ARD und ZDF? Die haben sich ja nicht selber die Beitragsumstellung sozusagen genehmigt.
Nein, das ist richtig. Denn wenn es nach ARD und ZDF gegangen wäre, schon also vor 3 oder 4 Jahren in 2011, hätte es automatisch jedes Jahr 3% mehr gegeben. Wir haben ja keine höhere Abgabe. Sondern das, was wir gemacht haben, ist ja, wir haben die Abgabe nur umgestellt. Wir haben sie modernisiert. Denn das, was früher war, dass man also irgendwo mit dem Ohr am Empfänger hockte und wer einen Empfänger hockte, konnte also entsprechend Informationen konsumieren, das wissen wir ja, hat sich längst verändert. Wir haben PCs, wir haben diese vielen Empfangsgeräte, mit denen wir auch telefonieren können. Ich möchte die Namen nicht wieder sagen, dann müssen Sie sie wieder ergänzen. Das sind ja in diesem Jahr noch mehr geworden. Das heißt, jeder hat praktisch die Möglichkeit, öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu empfangen. Und deswegen war die Umstellung nötig. Natürlich hätten wir es auch als Politik mehr erklären können. Aber nochmal, ich bleibe dabei, auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hätten mit dem, was sie an Medienverbreitungsmöglichkeit haben, auch die Möglichkeit gehabt, sich mal beim Kunden entsprechend anheischig zu machen, um ihm zu erklären, warum es umgestellt wurde. Und darunter leiden wir eben jetzt Anfang 2014 auch noch.
Sind Sie da in Ihrer Partei, der CDU, einig? Also es gibt auch Stimmen, vielleicht ist das ja nur eine Einzelstimme. Der Vorsitzende der Seniorenunion und Mitglied des Bundesvorstandes der CDU forderte zum Beispiel gerade bei den Menschen mit Behinderungen, da dann doch vielleicht die Beitragshöhe wieder abzusenken, dass also der Vertragstext sehr Menschen benachteiligt, die nicht in den Genuss des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kommen.
Ja, aber auch da, Herr Wagner, ist ja die Akzeptanz im Jahr 2013 gestiegen. Wenn Sie sich überlegen, wie gerade in der zweiten Jahreshälfte auch die Rundfunkanstalten die Barrierefreiheit wieder beseitigt haben. Das heißt also insbesondere Blinde, aber auch Leute, die also demenzkrank sind, besondere Angebote gemacht haben. Gerade dadurch, dass dies in den Fokus gerückt wurde, ist meine Erfahrung, dass man besonders für diese Gruppen, die ja in einer immer älter werdenden Gesellschaft extrem auch auf gute, auf qualitativ hochwertige Informationen und Unterhaltung angewiesen sind, dass man da eine ganze Reihe gemacht hat. Ein bisschen spät zwar, aber immerhin, und ich ermutige die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, bei der Barrierefreiheit weiter voranzuschreiten, weiter innovativ zu sein, neue Ideen zu haben, denn nur das rechtfertigt dann eben auch von diesen Menschen eine entsprechende Abgabe zu erhöhen.
Dann müssen wir noch sagen, dass Sie ja der Vorsitzende der AG Beitragsstabilität sind, dass Sie immer mit kühnen Vorschlägen in die jeweiligen Jahre hineingehen. Zum Beispiel haben Sie ja auch gefordert, dass man möglicherweise die Kulturprogramme zusammenlegt. Warum wurde 2013 Arte zum Beispiel nicht eingestellt? Das wäre doch eine gebührensenkende oder beitragsstabilitätsfördernde Maßnahme gewesen.
Naja, also Arte ging nicht. Aber wenn Sie
sehen, nicht?
Dass wir jetzt in den letzten Zügen...
Soll ich Ihnen sagen, warum es geht? Ja. Nämlich viel besser, als wenn Sie Dreisat zum Beispiel einstellen, weil Arte von der Politik ins Leben gerufen wurde, von Mitterrand und Kohl. Und so könnte man auch sagen, frei nach Ihrem Satz...
Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen.
Die Politik hat's gegeben, die Politik kann's wieder nehmen.
Ja, aber das ist ja bei allen Sendern so. Das ist bei Dreisat genauso. Die Politik, wir sind diejenigen, die also durch die Staatsverträge, durch entsprechende Abkommen es machen. Nur wie Sie vorhin schon gesagt haben, Herr Mitterrand oder die Französische Republik unterliegt nur begrenzt der deutschen Autorität. Das heißt, da sind wir Verträge mit außen eingegangen. Das ist jetzt rein technisch gar nicht so einfach. Aber ich möchte mich gar nicht auf die Technik zurückziehen. Auch inhaltlich halte ich Arte weiterhin für einen guten Sender. Ich denke, das, was wir im letzten Jahr erreicht haben, dass wir also die Kulturkanäle zurückgefahren haben, dass wir jetzt dabei sind, im Staatsvertrag dies auch festzustellen, schreiben, dass also tatsächlich ein Jugendkanal kommt, der also künftig mit dem Kinderkanal zusammen aus Erfurt senden wird, dass wir dabei sind, noch eine größere Integration zu schaffen. Überlegen sich die Diskussion um die Deutsche Welle, ob man das nicht auch anders gestalten kann. Also da finde ich, da hat sich im Jahr 2013 eine ganze Menge getan und ich denke, das werden wir im Jahr 2014, wie es vorgesehen ist, auch finalisieren und werden 2014 einen ganz wichtigen Staatsvertrag zu Ende führen.
Und wie es im Radio, Print und Online aussah im Jahr 2013, gleich hier im Radio 1 Medienmagazin. Radio 1 mit dem Medienmagazin der ersten Januar-Ausgabe des Jahres 2014. Im Studio immer noch zu Gast Daniel Fiene und auch noch weiterhin Dr. Johannes Beermann, Staatsminister und Chef der Staatskanzlei in Sachsen. Wir sind beim Komplex Radio und da Fällt uns auf, wenn wir zurückblicken, das war endlich das Jahr, lieber Daniel.
An den DAB Plus richtig durchgestartet, beziehungsweise es gab einen Neustart auf den Radio Days Europe, die ja im März in Berlin stattgefunden haben. Ist es angekündigt worden, das ist ein Neustart vom Digitalradio in Deutschland, DAB Plus 2.0 sozusagen. Und auf der IFA gab es dann endlich Vollzug. Und da äußerte sich dann auch Eberhard Siebert bei uns. Er ist nämlich Projektleiter Deutsche Telekom für Berlin-Brandenburg.
Ja, wir haben innerhalb von 2 Jahren eine aufwendige technische Infrastruktur aufgebaut und freuen uns jetzt anlässlich der IFA bis zu 40 Hörfunkprogramme live in der Luft zu haben. Die Begleitinformationen zu den Hörfunkprogrammen machen DAB ganz besonders attraktiv und wir haben neue kabelunabhängige Multimedia-Dienste entwickelt und gerade zur IFA haben wir ein neues Verkehrsinformationssystem entwickelt, das live, das heißt in Realtime, Stauinformationen auswertet, die über DAB ausgesendet werden. Und den Taxifahrern, den 10, die wir damit ausgerüstet haben, macht es besonders Spaß, die Gäste zu fahren, weil sie immer an den Staus drumherum geleitet werden. Und wir sehen da wirklich ganz hoffnungsfroh in die Zukunft.
Gut, jetzt kommt es also aus den Startlöchern. Jetzt geht's los. Das war der Projektleiter von Berlin-Brandenburg, Eberhard Siebert. Schönen Dank.
Ja, die Kollegin Vera Linz auf der IFA 2013 zum Neustart des Digitalradios. Dr. Ernest Beermann, haben Sie inzwischen schon eins im Auto? Ein Digitalradio?
Nein, also ich habe mittlerweile noch keins im Auto, denn wir kämpfen immer noch. Es ist sehr gut für die Information, also für das, was sich entlang der Autobahn tut. Es ist auch so, dass es sich in den Ballungsräumen etabliert hat. Nur gerade in den ländlichen Räumen ist es sehr schwierig und ich teile Ihre Auffassung nicht, dass wir damit durch sind, sondern das wird auch noch im Jahr 2014, wird es noch von der Akzeptanz her sehr, sehr schwierig. Und wir müssen mal abwarten, ob die Geräte, die im Moment ja noch durchaus erklecklich zwischen 400 und 600 Euro kosten, tatsächlich im Laufe des Jahres dann auf einen bezahlbaren Preis kommen, dass also jeder sich so ein Autoradio auch leisten kann. Und deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend.
Dann muss man sagen, dass das Radio insofern neu erfunden wurde, als dass die deutsche Fußballliga in diesem Jahr 2013 für die Spielzeiten 2013, 14, 14, 15, 15, 16 und 16, 17 auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Audiorechte vergeben hat, in einer ziemlich hohen Summe, die mir jetzt gar nicht einfallen, weil die so schwindelerregend waren. Und zwar dafür, dass Reporter in den Stadien sitzen und zum Beispiel die Bundesliga kommentieren. Das war eigentlich bis dahin so, ich sag mal, vom Fußballradio 9011 sicherlich schon vorweggenommen, eine Form, wie man Rechte vergeben kann. Aber eigentlich, und da streiten sich die Juristen, die sind auch ein Jurist, kann doch die deutsche Fußballliga nicht das verkaufen, was sie nicht besitzt, nämlich das Recht am eigenen Wort. Ein Reporter sieht etwas und formuliert und schöpft und trägt mit seiner Spannungs Reportage dazu bei, dass dieses Spiel plastisch vor unser aller Augen wird. Das kann man doch nicht verkaufen. Wie sehen Sie das als Jurist? Kann man da nachträglich noch was machen?
Ich fürchte nein, denn wenn ich das richtig gesehen habe, Sie haben ja vorhin schon das Leistungsschutzrecht angesprochen, das eines der letzten Gesetze war, die damalige Regierung Merkel, also nicht die jetzige, verabschiedet hat. Und dass man also von diesem Standpunkt her schon sieht, dass es natürlich auch eine Leistung bringt, ist die der Reporter bringt. Und wenn der diese Leistung verkauft, und nach meinen Informationen, ich bin da auch erst seit 14 Tagen dabei, mich darüber schlau zu machen, sind diese Verträge so gestaltet, wird es schwierig. Eine andere Frage ist die, wenn man an die alte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts denkt, dass also jeder mal eine Minute über entsprechende Fußball berichten darf, ob man da nicht nochmal als Gesetzgeber nachfassen muss und sagen muss, das ist ein Allgemeingut. Also unabhängig davon, wer darüber berichtet, wer es erzählt, das muss jedem zugänglich gemacht werden. Aber auch da, dann sicher Wagner, wie im März, also Sky zum ersten Mal über die Telekom entsprechend vertrieben wurde, diese Entertainment-Programme, von da hat ja kaum noch einer gemerkt, ob das also öffentlich-rechtlich ist, ob man darüber also mit der Gebühr unterrichtet wird oder ob man nicht privat für Sky bezahlt. Also da, finde ich, hat sich in 2013 eine ganze Menge getan. Das müssen wir 2014 beobachten und dort sehe ich dann in der Tat Bedarf, denn es wird dann auch immer schwieriger, öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu rechtfertigen.
Und man muss sagen, das Jahr 2013 war für das Radio wieder ein erfolgreiches Jahr und das kann möglicherweise, Daniel, auch daran liegen, dass sich an der Gesamtsituation insofern nichts geändert hat, weil es gibt keine Konkurrenz zum Radio, also für die Ohren. Die Augen bekommen immer mehr Bildschirme, ne, überall Screens, ob das am Kühlschrank ist, in den U-Bahnen und so weiter, und Aufmerksamkeit wird durch das Handy, durch das Smartphone abgezogen, aber hören geht im Prinzip nur, wenn man will, außer man telefoniert natürlich. übers Radio.
Ich habe mittlerweile mal ein bisschen Feedback eingesammelt übers Netz hier zu unserem Jahresrückblick auf das Medienjahr 2013. Und da gab es auch ein bisschen Schelte für dich, Jörg, nämlich vom Kongress Radio, dass du es innerhalb eines Jahres nicht geschafft hast, den Satz "ein Muss für alle Gebührenzahler" zu ändern. Das müsste jetzt ja Beitragszahler sein in der Sendungsbeschreibung. Und da kam nochmal der Wunsch, das doch nach einem Jahr jetzt zu ändern.
Gut, da ist die Schwarmintelligenz immer wieder gut, so eine Sachen zu korrigieren. Ich habe es, glaube ich, im Blog jetzt eben verbal gesagt. Ne? Also ja. Mir ist es schon in Fleisch und Blut übergegangen, Rundfunkbeitrag, aber auf der Homepage noch nicht halt.
Die Tiffy hat getwittert, so langsam habe ich das Gefühl, ich habe ein Jahr verpasst, Rückblick 2013. Ich weiß nicht, was sie damit meint, aber wir behalten das hier im Auge. Und wir nehmen einfach den Hashtag Medienjahr 2013.
Okay, bis gleich. Dann gucken wir auf Print und Online 2013.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Daniel Fiede und Dr. Johannes Beermann, Staatsminister und Chef der Staatskanzlei Sachsen. Aber zuerst mal wieder zurück zu Daniel. Du bist ja die Twitter-Tussi heute hier. Was kannst du sehen?
Das hat ja schon eine jahrelange Tradition, dass es die in den deutschen Medien gibt. Und zwar hat UFO Media getwittert. Er ist ja Thomas Koch, ein alter Media-Experte. Er sagt: "Nennen wir das Jahr mal schwierig. Alle Medien haben Nutzer- und Umsatz eingebüßt. 2014 kann nur besser werden." Sein Hashtag Medienjahr 2013. Und ich glaube, da stimmen ihm dann viele zu.
Der Anfang 2013 aus dem Amt geschiedene Medienpolitiker und Ministerpräsident Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, SPD, ließ sich ja von einzelnen Hiobsbotschaften vom Verschwinden der Papierzeitung nicht beeindrucken. Und er sieht nach wie vor Zeitungen weiterhin als Grundlage für eine funktionierende demokratische Gesellschaft. Hören wir ihn nochmal.
Informationen wahrnehmen, Vielfalt der Informationen zur Verfügung haben, ist Basis jeder demokratischen Entscheidung.
Aber muss sie auf Papier gedruckt sein, die Information? Ist es nicht ein natürlicher Lauf der Medien? Es gibt ja auch kaum noch Petroleumlampen.
Naja gut, das ist doch, glaube ich, nicht das Gleiche, denn es ist doch ein Unterschied, ob man eben vor einem Bildschirm sitzt oder ob man eine Zeitung mitnehmen kann an alle möglichen Orte in einer Wohnung, aber auch eben in den Zug oder ins Flugzeug. Und dass man eben auch mal eine Seite rausreißen kann, sie sich einstecken kann und dann später gründlich nachlesen. Wer guckt schon die Seiten von vor 10 Tagen im Internet nochmal an? Das ist sehr, sehr selten, wenn man nicht gerade gezielt recherchiert. Also insoweit, ich wäre da nicht so skeptisch. Und ich glaube, wenn wir von einer Mediengesellschaft reden, die wir ja auch sind, dann wird eben die Zahl der Medien, die genutzt werden, auch steigen und die Nutzungsintensität steigen, die Leute zur Verfügung haben. Und darauf muss man setzen und Geschäftsmodelle aufbauen.
Genau, deshalb kann man das Jahr 2013 rückblickend auch als Jahr des Paid Content bezeichnen. Jede wichtige Tageszeitung hat Bezahlschranken entwickelt. Die Bild-Zeitung im Netz hatte allerdings sich im Sommer verrechnet und deutliche Reichweitenverluste hinnehmen und feststellen müssen, dass Menschen für boulevardeske Sternschnuppenthemen im Netz weniger bezahlen wollen als für Qualitätsjournalismus à la Welt Online, Daniel.
Wir haben auch die ersten Lokalzeitungen in Deutschland erlebt, die mal testweise auf eine wöchentliche Erscheinungsweise umgestellt haben und dann täglich dann nur noch im Netz publiziert haben. Das fand ich sehr interessant. Anfang des Jahres war ja die große Frage, was passiert mit der Frankfurter Rundschau? Die ist ja vor etwas längerer Zeit, Ende 2012, in die Schlagzeilen gekommen wegen der finanziellen Probleme. Und da ist ja was Interessantes passiert, dass das mit einer anderen Geschichte zusammengestoßen ist. 2012 fragten wir uns ja, warum es denn keine deutsche Ausgabe der Huffington Post gegeben hat. Die Huffington Post, das ist ja eine Internetzeitung, die in den USA große Erfolge gefeiert hat. Es gibt schon einen Ableger in Frankreich. In Deutschland ist es nicht zu einer Kooperation mit den deutschen Verlagen gekommen. Und da hat Arianna Huffington, die Gründerin, gesagt: "Gut, wir kümmern uns drum und übernehmen einfach die Frankfurter Rundschau, denn im Kanzlerwahljahr 2013 war es ihr besonders wichtig, dass Redakteure unabhängig berichten können. Deswegen war es ihr auch wichtig, die Frankfurter Rundschau zu erhalten, mit der Huffington Post dann in Deutschland durchzustarten und so eine Unabhängigkeit zu garantieren. Auch wenn sie den eingesessenen Frankfurter Rundschau-Redakteuren erst einmal das Bloggen beibringen musste."
"The editors need to be able to work for any attempts by those in power to basically use them. as propaganda tools to sort of use the anonymous source vehicle to sell them information that they want out there published. So that's really the greatest risk.
As a journalist, you talk that it is very interesting for you to combine the old way to publish and blogging. Why?
Because I am obsessed about certain issues, like the war in Iraq. And so I think obsession is great for blogging.
Also sie hat beigebracht, dass eine gewisse Obsession auch großartig ist, um einen Blog zu führen. Und das hat ihr ja auch persönlich finanziell einen großen Erfolg eingebracht. Sie hat ja ihre Huffington Post 2011 für 315 Millionen US-Dollar an AOL verkauft.
Frage an Dr. Janis Beermann. Warum hat sich das Jahr 2013 niemand gefunden, um die Printpresse, sagen wir mal, politischerseits zu stärken, außer dass man jetzt das Leistungsschutzrecht durchgewunken hat im Bundestag? Es gab so Stichworte im Vorfeld, öffentlich-rechtliche Presse zum Beispiel. Es gab Stiftungsmodelle, Initiativen aus NRW. Warum geht man hier mit der Presse als Garant für Demokratie, so wird sie auch immer bezeichnet, also da, wo eine gut ausgebildete Printpresse ist, ist auch Demokratie gesicherter als in Gebieten ohne Zeitung. Das ist zum Beispiel eine These eines Schweizer Wissenschaftlers. Warum ist da die Politik so, ja, doch eher abwartend und distanziert?
Also da sind wir, glaube ich, mit den Diskussionen noch nicht zu Ende. Wenn Sie also sehen, wie im September in Nordrhein-Westfalen die Stiftung, die ja eben auch gerade sich zum Ziel gesetzt hat, Journalisten auszubilden, wie diese gegründet wurde, auch da gab es eine sehr intensive Diskussion, ob sich da der Staat seine eigenen Journalisten heranzüchtet. Wenn Sie sich überlegen, dass wir in den nächsten Staatsvertrag hinsichtlich der Medienkonzentration auch ein entsprechendes Bezahlmodell für gerade für Ostdeutschland, für die dortigen regionalen Sender über einen Fonds vorstellen können und das also gesetzt werden wird, denke ich mir, dass wir schon sehr nah dran sind, dass wir auch außerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks versuchen, eine Kommunikations- und Informationslandschaft zu erhalten. Das Problem, glaube ich, hat ja auch mit der Huffington Post etwas zu tun. Das Problem ist einfach, wo ist Qualitätsjournalismus? Was setze ich nach vorne als Qualitätsjournalist? Das heißt, wo gehe ich rein? Wo beginnt der Blog? Wo beginnt der Schutz der Anonymität, den man unter Umständen in einem Bereich hat? Also ich glaube, da sind wir noch nicht fertig. Und das Zweite, was ist, dass natürlich die Geschäftsmodelle auch der Zeitungen sich umsetzen müssen. Es gibt ja einige Verlage, die durchaus erfolgreich sind. Ich finde zum Beispiel die Tatsache, dass man also jetzt in der Regel bezahlen muss für Content, also egal, ob es die Bild oder die Welt oder die Watz oder wer auch immer ist, finde ich in Ordnung. Das hat das Leistungsschutzrecht ja schon gebracht. Darüber hinausgehende Geschäftsmodelle, die sich überlegen müssen, wie sie es also im Online-Bereich machen, da denke ich, ist man im Jahr 2013 noch zu zaghaft vorgegangen. Ich freue mich, dass dort also die großen Verlage wie Watz und Matzak jetzt also ein entsprechendes Konzept haben, was überzeugt. Und ich bin über der Überzeugung, dass das auch die Frage des Jahres 2014 sein wird, welche Geschäftsmodelle über die Tatsache, dass ich entsprechend ein Blatt Papier beschreibe, hinaus die tägliche Presse hat.
Wir gucken weiter auf das Jahr 2013 und zwar bleibt jetzt nur noch eigentlich der Bereich Daniel Online, ne?
Und da ist ja einiges passiert, also ich hole schon mal die Google Glasses und dann können wir die jetzt gleich auch nochmal ausprobieren, weil da gab es nämlich nochmal ein Update.
Also Google Brille für die, die jetzt das Vernuschelte nicht verstanden haben, ne?
Ja.
Radio 1 Medienmagazin mit der ersten Januar-Ausgabe 2014. Immer noch zu Gast im Studio Daniel Fiene, der uns so ein bisschen einführen wird, weil er immer nach wie vor noch der Nerd ist, schlechthin hier im Radio 1 Medienmagazin, einführen wird in die Online-Welt 2013. Du hast ja viele schöne neue kleine Sachen gekauft, aber auch ein großes, ne?
Da gab es wirklich tolle Sachen. Also ich bin froh, dass wir im Bereich Fernsehen wirklich weitergekommen sind, denn während die Fernsehhersteller ja immer hochauflösendere Bildschirme angeboten haben und auf der anderen Seite dann die Infrastruktur und Medienanbieter für immer mehr Quellen gesorgt haben, dass wir dann unsere Lieblingssendung nach Bedarf abrufen konnten, sprich wir hatten auf einmal mehr Set-Top-Boxen stehen und immer mehr Fernbedienung und diese Spirale, die ist endlich durchbrochen worden und zwar von Apple. Eigentlich ist ja das Apple-Fernsehgerät schon 2012 erwartet worden von einigen Apple-Fans, aber jetzt 2013 kam es endlich und es war echt eine bemerkenswerte Präsentation, die da Apple-Chef Tim Cook dort abgehalten hat und das Apple-Fernsehgerät hat er vorgestellt, ganz stilecht im Wohnzimmer von Apple.
I want to especially welcome you to this campus. This campus serves as a kind of second home for many of us. So it's sort of like inviting you into our home. This room has quite a history at Apple. Just 10 years ago, we launched the original iPod here, and it went on to revolutionize the way we listen to music. And just 1 year ago, we launched the new MacBook Air, which has fundamentally changed the way people think about notebook computers. Today, we'll remind you of the uniqueness of this company.
Und herausgekommen ist das Apple TV. Die Lieferzeit, die liegt jetzt auch einige Monate nach dieser Präsentation bei fast 8 Wochen. Ich muss sagen, der Fernseher von Apple ist zwar irgendwie typisch, aber das Design, das überrascht mich noch immer.
Ja, aber das ist ja im Prinzip nach wie vor Fernsehen, oder? Eigentlich, na gut, es ist nicht ganz Fernsehen, kann man so nicht sagen, aber man kann auch mit den anderen Herstellern, Samsung und Philips und Panasonic und was es da alles gibt auf dem Markt. Das müssen wir ja schon mal nochmal sagen, damit Tim, wir hier nicht Schleichwerbung machen.
Tim Cook, der hat das aber dann auch ganz anders beschrieben.
Ja, na gut, das muss man, die Erfahrung muss man nun selber machen im Nachhinein. Ja. Gehen wir mal weiter zu Google. Nach wie vor ein Unternehmen, das Anfang 2013 aus der Pflicht genommen wurde, sozusagen höchstgerichtlich, da irgendwann etwas zu ändern an bestimmten Algorithmen oder Wünschen von auch Verlegern. Also die haben jetzt Narrenfreiheit bekommen 2013 und sie haben, was nach wie vor schon sich andeutete vor 2-3 Jahren, auch in Forschung und Entwicklung auf völlig atypischen Gebieten. Also das selbstfahrende Auto hat schon 2013 seine ersten Probefahrten bestanden und du hast es gerade auf, die Google-Brille.
Ja, die Google Glasses, wie es heißt, die hat nämlich der Google-Gründer Sergey Brin offiziell nochmal vorgestellt, jetzt ja vor ein paar Wochen. Und die für Entwickler ist die ja schon länger zu haben, aber jetzt seit kurzer Zeit auch für den Otto-Normalkäufer.
Aber was siehst du? Also es ist ja nicht eine Brille eigentlich. Ja, also Brillen machen ja auch andere.
Mein Blickfeld ist erstmal total frei. Das heißt, wenn ich dich angucke, da ist nichts dazwischen. Aber wenn ich jetzt hier ein bisschen links nach oben schaue, da sehe ich dann das Display. Das ist so, als ob ich auf mein Smartphone gucke.
Das ist so übernommen aus der Militärtechnik, so Daten auf den Visierhelm gespiegelt zu bekommen und Google hat, wenn man so will, die zivile Anwendung dafür geschaffen. Und du hast einen O-Ton vorbereitet?
Ja, und zwar das, wie Sergey Brin, der Google-Gründer, dann tatsächlich die Google Glasses der Öffentlichkeit vorgestellt hat.
And that's why today I'd like to announce the Google Glass Explorer Edition. The devices that we used were Google Glass prototypes and has a display so I can see visual information right now, images, video. It has a camera to capture picture and video also. It has a processor, a pretty powerful processor to process information and a lot of memory to store information.
Wir haben jetzt gerade mal auch ein Bild per Twitter rumgereicht, wie die Brille aussieht bei unserem Studiogast, Dr. Johannes Beermann. Wäre das was für Sie? Sie haben auch ein schönes Modell, muss man dazu sagen, normalerweise aber nicht mit so Daten hineingespiegelt. Sie müssen immer nur aufs Handy gucken.
Ja, das ist eine ganz neue Art, auch Daten zu konsumieren. Also was ich besonders gut finde, ist, dass also hinten am Bügel, weil ich ja mittlerweile auch 53 Jahre alt bin, dass also hinten am Bügel dann also tatsächlich auch sowas wie ein Lautsprecher ist, sodass ich also deutlicher höre. Also da sehe ich Chancen. Nur das, was sich für mich am meisten entwickelt hat, das ist schlicht die Tatsache, dass man ja mittlerweile Komplettpakete, also sowohl bei Bertelsmann als bei Springer wie auch bei der Telekom bekommt, wo man also dann den Fernseher entsprechend für 9 € im Monat mieten kann. Gut, man muss dann aushalten, dass also das umlaufende Werbeband dabei ist. Aber ich denke, auch da haben sich unsere Sehgewohnheiten mittlerweile so verändert, dass wir damit gut zurechtkommen. Und Sie haben Google angesprochen. Also das, was Google TV in den letzten 6 Monaten gebracht hat, ist doch eine Revolution am entsprechenden Online-Markt, wo ich mir sage, das ist unglaublich.
Aber die Verkehrsbeobachter klagen. Also das Jahr 2012 war so ein bisschen dominiert von SMS-Schreiben oder WhatsApp-Schreiben am Steuer. Da gab es also auch Aufklärungskampagne in den USA und jetzt warnen tatsächlich Verkehrsbeobachter, dass immer mehr Leute, wenn sie mit diesen Brillen fahren und Daten hineingespiegelt bekommen, dass sie möglicherweise sich nicht mehr auf den Verkehr konzentrieren. Da ist natürlich das selbstlenkende Auto von Google wieder gefragt, was sozusagen die Steuerung übernimmt, aber ist damit nicht der Mensch überfordert letzten Endes?
Ja gut, aber da reagieren wir typisch deutsch. Also der alte und neue Verkehrsminister Ramsau hat ja schon angekündigt, dass es dafür also demnächst 2 Punkte in Flensburg gibt. Nein, ich finde viel angenehmer, dass ich also mit diesem Komplettpaket, was ich ja mittlerweile habe, dass ich, wenn ich also aus dem Auto aussteige und bei mir zu Hause ankomme, das Lied genau an derselben Stelle bei mir zu Hause weitermacht, wie ich es im Auto verlassen habe. Das finde ich sehr angenehm und nimmt mir auch den Druck ein bisschen.
Das Schöne ist, aber das hat mich total überrascht. Ich dachte, dass diese Google Glasses sich wie geschnitten Brot verkaufen, aber nein, das war bei einem anderen Gadget so, nämlich das Facebook Smartphone. Das verkauft sich besonders gut und zwar beliebt ist da die Foto-Like-Funktion. Also alles, was ich ja mit meinem Facebook Smartphone fotografiere, das wird automatisch geliked und durch die neuen EU-Datenschutzregeln, die es ja seit dem Herbst gibt, seit Herbst 2013, sind diese Dinge möglich. Es sind, werden sogar auch mit dem nächsten Update ganz neue Dinge möglich sein, wie mir Facebook-Sprecherin Tina Kulo bei der Smartphone-Präsentation von Facebook bei Antenne Düsseldorf sagte.
Datenschutz und das Internet entwickelt sich die ganze Zeit weiter und das kann gut sein. Also vor 10 Jahren haben wir noch nicht geglaubt, dass wir vielleicht so viel tatsächlich im Internet und nicht nur bei Facebook von uns preisgeben. Und das ist eine Geschichte, die stoppt ja nicht einfach. Also die Handys entwickeln sich weiter. Es gibt immer wieder neue Geräte und auch neue Services. Und das heißt für uns, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Und das Mark hat es auch geschrieben, dass wir auch aus unseren Fehlern gelernt haben und dass wir einfach, wenn es um Datenschutz geht, einfach schlicht und ergreifend die Besten sein wollen. Das ist unser Anspruch. Und egal, was in der nächsten Zeit noch kommt.
Tina gegenüber Daniel Fiene bei Antenne Düsseldorf. Du bist auch noch bei D-Radio Wissen unterwegs, bei Radio 1 unterwegs, hast noch einen erfolgreichen Blog, warst in der Rundschau beim Bayerischen Fernsehen.
Ja, also das ist ja schon fast 2 Jahre her.
Ja.
Wir haben Facebook 2013, muss man aber auch nochmal erwähnen, wenn man jetzt schon auf das Jahr 2013 zurückblickt, dass sie auch beim Thema Datenschutz ordentlich was verändert haben. Denn nach der Bundestagswahl, da hat sich ja die Ex-Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner mit Facebook zusammengeschlossen und gemeinsam leiten sie jetzt das EU-Datenschutzgremium im IR. Und ich habe mich nach der Motivation für Facebook erkundigt und Tina Kulo sagt, es gehe darum, neue Produkte entwickeln zu können.
Hören wir sie nochmal im O-Ton? Ja.
Plattformen wie uns gab es noch nicht und ich bin mir sicher, wenn ich in 2 Jahren hier bin, wenn ich nochmal kommen darf, dann gibt es irgendwelche Services, die nochmal ganz anders und neu sind. Deshalb jede Diskussion und auch jede konstruktive Kritik ist wichtig und wir machen das wirklich, wirklich gerne. Und wir sind wirklich mit allen Datenschutzbeauftragten, nicht nur Deutschland, sondern quer durch Europa in Kontakt und haben genau diese Diskussion.
Dr. Beermann, man glaubt, alles darf sich oder jeder darf sich entwickeln. Also Facebook, Google, die kommerziellen, bloß die öffentlich-rechtlichen haben diesen komischen 7-Tage-Deckel. Hat sich der nicht wirklich überlegt, nachdem man nun 2013 da heftig diskutiert hat, ob man da nicht möglicherweise etwas ändern kann? Aber es hat sich nichts geändert. Ne? Also hören wir nochmal Hannelore Kraft. Das war ihre Initiative im Sommer 2012. So lange ist das schon wieder her.
Wir werden im Länderkreis eine Initiative ergreifen, mit der die Telemedienangebote von ARD und ZDF neben Hörfunk und Fernsehen gestärkt werden. Wir müssen dabei auch diskutieren, ob die im Rundfunkstaatsvertrag festgeschriebene 7-Tages-Frist zweckmäßig ist. Die künftigen Beitragszahler sollen das öffentlich-rechtliche Angebot jederzeit und überall auf ihren stationären und mobilen Endgeräten abrufen können. Es ist nicht einleuchtend, dass viele dieser Angebote nach 7 Tagen aus dem Netz genommen werden müssen. Das sage ich übrigens auch als Nutzerin, die das manchmal in den 7 Tagen schlicht und einfach selbst nicht schafft.
Wann schaffen wir es, Dr. Beermann?
Also ich habe als Vorsitzender das auf die Tagesordnung der nächsten Rundfunkkommission gesetzt. Mein Stellvertreter Marc-Jan Eumann möchte das auch mal dringend diskutieren und ich denke, da kommen wir deutlich voran.
So, hier machen wir eine Zäsur. Der Jahresrückblick 2013 ist auch schon wieder Geschichte und wir müssen jetzt nochmal kurz in die Vergangenheit schalten.
Radio 1. Endlich Gerechtigkeit. Der neue Rundfunkbeitrag. Einfach für alle. Eine Wohnung, ein Beitrag, ein Radio. Radio 1. Und wenn Sie einfach noch Fragen haben, www.rundfunkbeitrag.de.
Sehen Sie, Dr. Beermann, da hatten wir doch gerade wieder Eigenwerbung von ARD und ZDF zum Thema Rundfunkbeitrag. Alles nicht so schlimm, wie Sie gesehen haben.
Gehört, aber es ist auch kein Beitrag, es ist eine Abgabe und das ist zu kurz.
Ja, zu kurz war auch die Sendung mit Daniel Fiene. Wir blicken zurück auf das Jahr 2013.
Ich muss gerade nochmal mit einem Tweet um die Ecke kommen und zwar hat Formatwander getwittert, Jörg Wagner at Medienmagazin liefert gerade eine moderne Version von Orson Welles War of the Worlds bei Radio 1 ab Rückblick auf 2013. Sag mal, kann das sein, dass wir uns im Jahr vertan haben, die letzte Stunde?
Nee, finde ich nicht. Wer jetzt sich irgendwie irritiert fühlt, nur Irritation bringt auch Denken in Bewegung. Und in diesem Sinne,
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und vergessen Sie nicht, die Antennen zu ehren. Tschüss.
Und weil wir gerade bei einer zeitlichen Irritationskurve im Raum-Zeit-Kontinuum sind, denke ich mir, ist es vielleicht mal ganz interessant zu erfahren, was vor 15 Jahren im Radio 1 Medienmagazin, also in der ersten Januar-Ausgabe am 4. Januar 1998 im Programm war. Hören Sie einfach rein. Es gibt Neues vom freien Telefonmarkt, dann etwas über Manga und über interaktive Nachrichtenaufklärung, was die Medien verschwiegen haben 1997. Und wenn Sie durchhalten bis zum Schluss, ist der Bezahlhörfunk mit DMX vorerst gescheitert? Ja, wir wissen jetzt natürlich mehr, aber damals wusste man es noch nicht.
Jetzt doch noch zunächst zu einem brandneuen 98er-Thema, denn seit rund 84 Stunden haben wir theoretisch die freie Auswahl beim Telefonieren, aber auch Konfusion, abgesehen davon, dass man schon bei den Handytarifen böswilliger Absicht den Telefongesellschaften unterstellen muss, ist die Verwirrung, wann man mit wem wohin kostengünstig telefonieren kann, weitaus größer. Jetzt nur noch die angekündigte Strafaktion der Telekom, die seinerzeit ohne Auswahlmöglichkeit verdrahteten Telefonkunden beim Wechsel mit einer Ablöse zu überraschen. Die Deutsche Telekom will nämlich von Kunden, die komplett zu einem Konkurrenten wechseln wollen, mindestens 363,75 Mark verlangen. Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Focus, der morgen erscheint, berechnet die Telekom für den Netzzugang 265 Mark plus Mehrwertsteuer. Hinzu kommen für die Übertragung der Rufnummer 53 Mark, bei ISDN sogar 83 Mark und für die Eintragung ins Telefonbuch 6 Mark. Erst Freitag war bekannt geworden, dass wechselwillige Kunden, die die alte Rufnummer behalten wollen, 53 Mark zahlen sollen. Wer den Telekom-Anschluss nutzen, Ferngespräche aber über die Konkurrenz abwickeln will, soll 95 Mark berappen. Die Einmalzahlung für den Wechsel zu einem konkurrierenden Anbieter habe keine rechtliche Grundlage, erklärte inzwischen der Verband der Postbenutzer. Unzulässig sei auch die Gebühr für die Beibehaltung der alten Rufnummer. Dazu jetzt Statements von Hans-Martin Buri, er ist Sprecher der SPD in Sachen Gebühren und Telekom, Ulrich Lissig, Einsprecher der Deutschen Telekom AG und Christian Rogge, er ist Sprecher vom Konkurrenten Mannesmann Arcor.
Ich glaube, der Imageschaden, den die Telekom gerade erleidet, ist weit höher als die potenziellen Einnahmen, die sie da erzielen kann. Ich halte es auch jenseits der Frage, ob es gesetzlich möglich ist, nicht für legitim, hier Abwehrgebühren zu erheben, die den Wettbewerb erschweren. Die Telekom soll sich dem Wettbewerb mit attraktiven Angeboten für die Kunden stellen. Sie soll uns dadurch überzeugen, dass sie besser oder günstiger ist und uns nicht versuchen, zwangsweise in ihrem Netz zu halten.
Das spricht nicht gerade für Sachkenntnis, denn was den Bereich der Preselection angeht, dann würde ich Herrn Buri empfehlen, auch entsprechend die Unterlagen eines Wettbewerbers zu lesen, der in Düsseldorf beheimatet ist. Dort wird er feststellen, dass auch die neuen Wettbewerber, die ja auch sicherlich für den Wettbewerb sind, im Bereich der Preselection sogar 12,92 Mark dafür verlangen. Preselection ist die Möglichkeit, bei einem Betreiber zu bleiben, also nehmen wir mal die Telekom. Sie sagen, ich mache hier die Ortsgespräche mit der Telekom, aber die Ferngespräche, da ist mir die Telekom zu teuer oder ich will mal was anderes ausprobieren, will jetzt mich fest auf einen neuen Anbieter einstellen lassen in der Software der Vermittlungstechnik. Dann gehen Sie zur Telekom hin und sagen, pass mal auf, schalte das bitte jetzt um auf Arcor oder auf Otello oder wen auch immer. Und das kostet Geld. Man kann natürlich über den Preis immer streiten, nur dann müsste man natürlich auch fairerweise sagen, dass auch unsere Wettbewerber Preise in der gleichen Größenordnung verlangen, wenn die Preselection bei Ihnen angewandt wird. Also wieso wird an dieser Stelle die Telekom hier kritisiert, während der gleiche Preis bei einem Wettbewerber vermutlich noch als perfekter Auswuchs des Wettbewerbs gelobt wird? Das kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Diese Ablösesumme ist nur für Kunden, die sich fest für einen Anbieter entscheiden, das heißt die sogenannte Preselection wählen. Diese 94,99 Mark, die von der Telekom genannt wurden, sind beim Regulierer erst beantragt. Wir haben im Eilverfahren den Regulierer angerufen, weil wir diese Gebühr und vor allen Dingen auch die Höhe nicht für rechtens halten, so dass wir eine Regulierungsentscheidung binnen der nächsten 14 Tage bis 3 Wochen erwarten. Und für Mannesmann Arcor kann ich sagen, dass Kunden, die sich vor einer Entscheidung des eingeleiteten Regulierungsverfahrens für Mannesmann Arcor entscheiden, denen bieten wir an, die Gebühr für die Umstellung zu übernehmen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Telekom diese Gebühr tatsächlich berechnet.
Du meine, das ist aber ein schöner Apparat.
Können Sie sich vorstellen, bei den Diggeducks in animierter Fernsehform epileptische Anfälle zu bekommen, wenn Dick und Duck mit Ritter Runkel, Sulaika und dem Pferd Türkenschreck vor den Teufelsbrüdern flüchten? Oder haben Sie während der Asterix-Ausstrahlung vorgestern beim Bunte-Bälle-Fernsehen irgendwelche Beschwerden außerhalb der Werbeblöcke gehabt? In Japan, Sie werden es sicherlich gehört haben, wurde 650 Kindern übel von Lichtblitzen in einer Zeichentrickserie. Sie seien mit Sehstörungen, epileptischen Krämpfen in Krankenhäuser eingeliefert worden. Denn in den entscheidenden Sequenzen des Trickfilms kletterten Figuren in einen Computer, bekämpften dort Feinde in grellem Licht. In der dann folgenden Szene explodierte eine Bombe, die ein Computervirus zerstören sollte. Danach wechselten sich in 5 Sekunden 54 Mal rote und blaue Blitze ab. Das Phänomen sei als fotoempfindliche Epilepsie bekannt. Marie-Louise Görke reiste nach Japan und zurück und sah sich einmal in der japanischen Comic-Szene um.
Comicstrips oder einfach Comics gibt es in ihrer uns heute bekannten Form schon seit der Jahrhundertwende. Die drolligen Streifen, wie die Bildkästchen und Sprechblasengeschichten auf Deutsch übersetzt heißen, eroberten sich rasch ihren festen Platz und das nicht nur in Kinderherzen. Auch in Japan sind Comics beliebt. Mehr noch, Manga, wie die Comics auf Japanisch heißen, gelten für viele Bewohner des Landes der aufgehenden Sonne als das moderne Ausdrucksmedium schlechthin. Über 2 Milliarden Manga-Zeitschriften und Manga-Bücher werden in Japan jährlich verkauft. Ein Drittel aller Druckerzeugnisse in Japan sind Manga. Erstauflagen erreichen mühelos die schwindelnden Höhen von 300.000 bis 500.000 Stück und jeden Monat werden rund 300 Manga-Zeitschriften und 400 Manga-Bücher auf den Markt geworfen. Fast jeder liest in Japan Manga. Das heißt, eigentlich lesen Japaner ihre Manga nicht wirklich. Sie schauen sich die Comics eher an. Und das mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Pro Minute konsumiert ein Durchschnittsjapaner ganze 16 Manga-Seiten. In der Regel ist die gemeine Manga-Lektüre so seitenstark, dass man meinen könnte, die Japaner lesen in der U-Bahn oder im Café mal eben ganze Telefonbücher durch. Manga werden zielgruppenorientiert produziert, das heißt, es gibt Manga für junge Mädchen, für Ladies, für Jungen, für Männer, für Fangruppen. Es gibt Amateur-Manga, Action-Manga, Story-Manga, pornografische Manga, Bildungs-Manga, Nonsens-Manga, satirische Manga. Doch die Zielgruppen verhalten sich nicht immer so, wie es die Mangamacher erwarten. Und so lesen durchaus auch Männer schon mal Manga für junge Mädchen oder Frauen Action-Manga, erklärt Jacqueline Berndt, Japanologin und Kunstsoziologin.
Was mich zum Beispiel besonders interessiert, sind Comics, Manga für erwachsene Frauen, die weggehen von diesem Niedlichkeitsideal oder dieser niedlichen Schönheit, ne? Wo es um Scheidungsprobleme geht, um Beziehungsprobleme, um alleinerziehende Mütter, um Fragen Familie und Beruf aus der Sicht von Frauen. Also nicht diese Arztroman-Variante, also diese Flucht in eine schöne, heile und sehr simple Welt, sondern eine am Alltag orientierte, ganz realistische, mitunter bittere, ironische Art, sich über Probleme zu verständigen.
Die Verbreitung der Manga in Japan ist so immens, dass mittlerweile sogar schon von einer Mangaisierung des Landes gesprochen wird. Denn ob Gebrauchsanleitungen für Reiskocher, Staubsauger oder Computer, ob Fernsehwerbung oder Faltblätter von Behörden, Informationsbroschüren oder Erläuterungen für Lebensversicherungen, sie sind alle mehr und mehr im Manga-Stil abgefasst. Manga sind nicht nur ungeheuer populär, sie sind auch billig. Was bemerkenswert ist, denn das japanische Leben ist ansonsten weitaus teurer als das deutsche. Im Leseland Japan liegt der Preis einer wöchentlichen, rund 400 Seiten starken Manga-Zeitschrift bei umgerechnet rund 3 Mark. Für einen Buchband des Manga Akira müssen die Japaner zum Beispiel ganze 11 Mark auf den Ladentisch legen, während die allerdings eigens für den hiesigen Markt kolorierte deutsche Ausgabe stolze 120 Mark kostet. Akira erzählt die Geschichte einer Motorradgang im Tokio des Jahres 2019. Und mit Akira stiegen auch in Deutschland die Verkaufszahlen der japanischen Comics und Zeichentrickfilme, die sich in Anlehnung an den englischen Begriff Animation auf Japanisch Anime oder einfach Ani nennen. Anime-unkundige Ausländer erkennen oft an den Scharen von auf der Straße vor Kinosälen übernachtenden Japanern, dass ein neuer Anime herausgekommen sein muss. Denn es gilt für nicht weniger als Ehrensache, sich für die Anime-Uraufführung eine Eintrittskarte zu sichern und selbstverständlich auch eine Filmmusik-CD oder irgendein anderes Merchandising-Produkt zu besitzen. So beliebt die Manga und Anime in Japan sind, so unpopulär waren sie es bis Ende der 80er Jahre im westlichen Ausland. Dafür mag es viele Gründe geben. Zum einen sind es vermutlich die Stoffe, aus denen japanische Comics gemacht werden. Manga persiflieren gerne das eintönige Leben der Salesman, japanisch Sarariman genannt, also der Angestellten. Sie spielen mit der japanischen Vorstellung von Jugend als Tod des Kindes im Erwachsenen. Sie statten Pornomanga mit vielen Gewaltszenen aus. Und zeichnen übertriebene Superhelden in Kindermanga oder ewig tragische Verlierer in Storymanga für Erwachsene. Zum anderen unterscheidet sich die Form der Manga von der hiesigen beträchtlich. Bildreihung und Texte verlaufen meist vertikal und zwar von oben nach unten und von rechts nach links. Kaum ein Bild kommt ohne lautmalerische Wörter aus und deren Vielfalt beschränkt sich nicht auf unser Krach, Bumm, Patsch, sondern kennt Wörter für Wasserrauschen, zum Beispiel Guru Guru für Tiefe und Pitsch Pitsch für seichte Gewässer oder solche für Gefühle, zum Beispiel So für Unbehagen. Manga sind monochrom gedruckt, meist auf rosa, blass, grünem oder bläulichem Papier. Vor allem aber sind die Figuren stark typisiert und reduziert gezeichnet. Denn bei Manga kommt es auf die Gestaltung der ganzen Seite an und auf das Schema, nicht auf das Einzelbild, nicht auf die Details.
Also ein Großteil des Manga lebt von diesen Traditionen, einer ganz reduzierten und konventionalisierten Art der Bilder. Der Reduktionismus gibt dem Leser, der Leserin Raum für die eigenen Fantasien. Also es wird sozusagen etwas angedeutet, was du weiter ausmalen kannst. Und der Reduktionismus gibt Raum für Tempo, schnelles Durchziehen.
Neben der unüberschaubaren kommerziellen Manga-Welt existiert noch eine weitere, die Szene der Amateurzeichner und Fans. Sie zeichnen fernab des professionellen Comicmarktes privat und in kleinen Zirkeln selber Manga. Die Manga-Marke Eigenbau werden oft zum Selbstkostenpreis gedruckt und an andere Zirkel und Fangemeinden verkauft. Und sie können sich sehen lassen. Nicht nur wegen der vielen Profizeichner, die aus dieser Manga-Szene kommen und sie auch trotz ihrer Professionalisierung nicht aufgeben wollen. Auch wegen ihrer kreativen, liebevollen und durchaus nicht dilettantischen Amateure, die alle für konkrete und ihnen persönlich bekannte Leser zeichnen. Und sich keinen redaktionellen Einschränkungen beugen müssen.
Der Untergrundcomic funktioniert anders. Er funktioniert nicht in erster Linie als eine intellektuelle und stark künstlerisch orientierte Gegenreaktion auf den großen Markt, die sich in bildlichen Experimenten äußert, sondern funktioniert in erster Linie als Gruppenkultur, durchaus eine Verweigerung gegenüber diesem marktwirtschaftlichen Mainstream und auch eine Rebellion dagegen, aber eher auf so eine parodistische Weise. Also man übernimmt genau die Art eines bestimmten Zeichners, einer bestimmten Zeichnerin, kopiert bis ins Extrem, aber simuliert dann Situationen der Figuren, die ganz bösartig werden, ne? Also wo man sozusagen das Niedliche ins Groteske verkehrt.
Radio 1 Durchblick. Medien.
Die ARD-Tagesschau war auch 1997 die meistgesehene Nachrichtensendung in Deutschland. Wie die ARD unter Berufung auf die GfK-Fernsehforschung mitteilte, haben an einem durchschnittlichen Wochentag des vergangenen Jahres 9,03 Millionen Zuschauer die Hauptausgabe der Tagesschau im ersten, im dritten oder bei Dreisat gesehen. Das entspreche einem Marktanteil von 33%. Auf Platz 2 in der Gunst der Zuschauer stand danach die ZDF-Heute-Sendung, gefolgt von RTL Aktuell und der Sat.1-Nachrichtensendung 18.30 Uhr. Der frühere ARD-Korrespondent Gerd Ruge hat von den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten eine Rückkehr zum Qualitätsjournalismus gefordert. Je mehr die anderen Sender zu Filmabspielkanälen werden, umso mehr könnten sich ARD und ZDF auf die alten Stärken besinnen, sagte Ruge in einem Spiegelgespräch. Wenn die Zuschauerzahlen zum einzigen Maßstab würden, müsse die Qualität sinken. Zweifellos sei der Leistungs- und Aktualitätsdruck enorm gestiegen, räumte Ruge ein. Schnelligkeit allein reiche aber nicht aus. Man müsse endlich damit anfangen, einen zusätzlichen Reporterstab aufzubauen, forderte Ruge. Zugleich beklagte er den Abbau einiger Kultursendungen sowie von Sendeplätzen für Dokumentationen in den dritten Programmen. Die Zuschauer würden es auf Dauer ablehnen, mit Häppchen überfüttert und alleingelassen zu werden. Die seit dem Jahreswechsel sendungslose Fernsehmoderatorin Margarete Schreinemakers hat RTL Werbeverluste in zweistelliger Millionenhöhe eingebrockt. Dies sagte Geschäftsführer Helmut Thoma dem Nachrichtenmagazin Focus. Schreinemakers habe seinem Sender einen gewaltigen Schaden angerichtet. Es hat sich wirtschaftlich überhaupt nicht gelohnt. Zu der von Schreinemakers Produktionsfirma angekündigten Klage wegen der Entlassung der Moderatorin sagte Thoma, er sehe das nicht so dramatisch. Es seien Formalien, die ausgetauscht werden. Trotz des ganzen Ärgers wollte Thoma die Verpflichtung von Schreinemakers nicht als Fehler bezeichnen. Damals seien gerade Thomas Gottschalk, Harald Schmidt und Fritz Egner als dreifache Wunderwaffe zu Sat.1 gegangen. Wir mussten etwas dagegen setzen. Heute startet die mittlerweile vierte Staffel der erfolgreichen Mediensatire-Sendung Kalkofes Mattscheibe. Insgesamt 24 neue Folgen präsentiert der Hamburger PTV-Sender Premiere den Kalkofe-Fans wie bisher unverschlüsselt. Neue Sendezeit 19.45 Uhr im Rahmen von Premiere Plus. Ein halbes Jahr lang habe ich mich zurückgezogen und dem Fernsehen die Chance gegeben, sich zu bessern. Aber es hat nichts genutzt, so Oliver Kalkofe über seine TV-Abstinenz. Also muss ich wohl weitermachen. Ihr habt es so gewollt. Das Radio zum Auftanken, der christliche Privatsender Radio Paradiso, sucht seit Neujahr für seine Herde nach Hörern auch per Real Audio im Internet über paradiso.de, eingerahmt von Engeln der Sixtinischen Madonna. Damit sei Paradiso als erster privater Sender Berlins weltweit täglich 24 Stunden lang per Multimedia-PC zu hören, teilte der Sender in der Bundeshauptstadt mit. Ziel sei es, den Kontakt mit den Hörern zu intensivieren. Umfragen zufolge verfüge Paradiso inzwischen über mehr als 70.000 Stammhörer in Berlin und Brandenburg. Manche Nachrichten werden erst nach Jahren bekannt, zum Beispiel, dass ein Neonazi an der Führungsakademie der Bundeswehr einen Vortrag hielt. Manche Nachrichten verschwinden sogar jahrzehntelang unter der Oberfläche, zum Beispiel, wer alles mit dem sogenannten Nazi-Raubgold Geschäfte machte. Und manche Nachrichten kommen nie in die Medien. Das zu durchleuchten hat sich ein wissenschaftliches Projekt an der Universität Siegen zum Ziel gesetzt.
Name des Projektes: Initiative Nachrichtenaufklärung. Man wolle, sagen die Siegener Medienwissenschaftler, die Themen und Nachrichten, die ausgelassen, verkürzt oder einseitig dargestellt werden, offenlegen, erfassen und dokumentieren. Eine Aufklärung im doppelten Sinne. A. über die unveröffentlichten Themen, aber B. auch über die Medien und ihre Berichterstattungswillkür. Vorbild ist ein US-amerikanisches Projekt, bereits 20 Jahre alt, dort Project Censored genannt, sinngemäß Projekt gegen Zensur. Georg Schütte, einer der Leiter des Projektes.
Wir haben bewusst nicht das Projekt ähnlich genannt wie in den USA, weil der Begriff Zensur in Deutschland einen falschen Zungenschlag bringen würde. Es geht aber nicht nur um Zensur, weil das ja unterstellen würde, dass es Organisationen, Institutionen oder einzelne Akteure gibt, die bewusst Themen unterdrücken. Ziel unserer Initiative ist es vielmehr auch, solche Themen, die einfach durch das Raster fallen, obwohl niemand bewusst ein solches Thema unterdrücken will, auch auf solche Themen aufmerksam zu machen.
Das ist für 1997 nun erstmalig geschehen. Aus 47 Vorschlägen hat eine Jury aus Journalisten und Wissenschaftlern eine Liste der Top 10 Themen ausgewählt. Platz 1 ist das Thema Demokratie der 3,8%. Nur 3,8% der Bevölkerung sind Mitglieder von politischen Parteien, die aber alle Entscheidungen treffen. Platz 2, nachrichtenlose Konten aus Afrika. Bei europäischen und nordamerikanischen Banken existieren Konten afrikanischer Herrscher, an die nach ihrem Sturz niemand mehr herankommt. Die Plätze 9 und 10 zum Beispiel belegen die Themen Ausweisung straffällig gewordener ausländischer Jugendlicher der zweiten und dritten Generation und Rassismus im Bundesgrenzschutz. Kriterien für eine Auswahl sind:
Erstens, ist über das Thema an anderer Stelle mehr berichtet worden? Zweitens, auf welchen Quellen basiert der Beitrag oder der Artikel der jeweiligen Autoren? Wir haben geprüft, ist das ein Thema, was für eine größere Anzahl von Menschen relevant ist? Und wir haben dann auch noch geprüft, welche Auswirkungen hätte es, wenn ein solches Thema einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde?
Die Initiative Nachrichtenaufklärung will in Zukunft jedes Jahr eine solche Liste vernachlässigter oder verschwiegener, aber relevanter Themen herausgeben. In den Kriterien für die Auswahl liegt auch ein Schwachpunkt des Projektes. Wenn ein Thema anhand von Quellen oder Dokumenten belegt sein muss, ist klar, dass eine Reihe von Themen rein kategorisch herausfällt. Stichwort Verfassungsschutz, BND und Ähnliches. Und Georg Schütte selber sagt:
Vorschläge, die nur mündlich bei uns eintrafen, die auch in der Form kaum oder nur mit sehr, sehr großem Aufwand hätten nachrecherchiert werden können, das hätte unsere Möglichkeiten zum jetzigen Zeitpunkt überstiegen. Wir waren personell und zeitlich nicht in der Lage, Themen nochmal ganz neu zu recherchieren.
Vielleicht bleiben deshalb die schwarzen Löcher unveröffentlichter Themen weiterhin bestehen. Aber wenn es gelingt, wenigstens Grauzonen aufzuhellen, verschieben sich auch die Grauzonen nach hinten. Vielleicht wird das Problem aber auch nur fortgeschrieben. Denn die Initiative Nachrichtenaufklärung und ihre Liste verschwiegener Themen hat bisher keinen großen Niederschlag in den Medien gefunden.
Dank Thomas Moser zumindest hier bei Radio 1. Und Sie können es überprüfen, die nächsten Radio 1 Nachrichten um 13 Uhr. Wer hat nicht schon mal davon geträumt? Ein Radiosender, der rund um die Uhr die eigene Lieblingsmusik spielt, ganz ohne nervende Moderatoren, ohne lästige Werbung. Der amerikanische Anbieter Digital Music Express, kurz DMX, machte diesen Traum wahr. Im Sommer 95 schickte die Tochter des größten amerikanischen Kabelnetzbetreibers TCI ihr Paket mit rund 60 Musiksparten-Programmen über das populäre Astra-Satellitensystem nach Europa. Doch zwei Jahre später wurde das P-Radio wieder eingestellt. Jörn Krieger mit Hintergründen.
Schon als DMX vor knapp 4 Jahren damit begann, seine Programme in Europa anzubieten, hatte das Unternehmen mit einem ernstzunehmenden Konkurrenten zu kämpfen. Music Choice Europe, kurz MC Europe. Der von den Musik- und Medienkonzernen Sony und Time Warner gegründete Pay-Radio-Veranstalter vermarktete ebenso wie DMX ein Paket mit einer Vielzahl von Nonstop-Musikkanälen für fast jeden Geschmack.
Ich hab ein zärtliches Gefühl.
Das ist die Lichtensteiner Polka, mein Schatz. Come along and follow me.
Carolina!
Es entbrannte ein kostspieliger Kampf um die Vorherrschaft in den Kabelnetzen, bei dem sich DMX und MC Europe bei den Einspeisungsgebühren, die die Kabelnetzbetreiber für die Programme zahlen müssen, gegenseitig unterboten. Die Einnahmen waren für die beiden Pay-Radio-Anbieter entsprechend gering. Um den Markt der Satellitendirektempfänger kümmerte sich damals noch niemand. Das änderte sich im Sommer 1995. Zur internationalen Funkausstellung begann DMX mit der Verbreitung von rund 60 Programmen über Astra.
Astra Digital Radio ADR bietet mehr als 60 Radioprogramme in CD-Qualität. Mit einem ADR-Receiver erschließt sich Ihnen eine unübertroffene Radiovielfalt in digitaler Qualität.
Zielgruppe waren die knapp 20 Millionen Direktempfangshaushalte in ganz Europa. Das Angebot sollte schrittweise auf insgesamt 100 Programme erweitert werden. Doch dazu sollte es nie kommen. Von Anfang an hatte DMX mit technischen Problemen zu kämpfen. So mussten alle Programme zunächst ein halbes Jahr lang unverschlüsselt ausgestrahlt werden. Einnahmen aus Abonnementgebühren gab es folglich nicht. Auch die Produktion der Empfangsgeräte für das von DMX verwendete digitale Ausstrahlungssystem ADR ging nur schleppend voran. Hinzu kam, dass die Vermarktung des Angebots, auf das viele Radiohörer sicher gewartet haben, ganz einfach vernachlässigt wurde. Außer einigen Fachleuten dürfte kaum jemand überhaupt gewusst haben, dass es DMX gibt. Die amerikanische Muttergesellschaft reagierte auf die Erfolglosigkeit prompt und entzog der kränkelnden europäischen Tochter wegen ihrer andauernden Verluste im September 1996 jegliche finanzielle Unterstützung. Nachdem einige DMX-Kanäle im November abgeschaltet wurden, spekulierte die Branche sogar darüber, dass das gesamte Angebot zum Jahreswechsel eingestellt wird. Aus der unsicheren Zukunftsperspektive zog die Kirchgruppe als erster DMX-Partner die Konsequenzen und kündigte an, die in ihrem Paket angebotenen 30 Musiksparten-Kanäle von DMX durch Programme des Konkurrenten MC Europe zu ersetzen. Kurz darauf ging DMX Europe am 1. Juli 1997 in Liquidation. Es sei nicht gelungen, neue Geldgeber zu finden, so die Begründung des Eigentümers Jerry Rubinstein. 10 Tage später wurden alle Programme abgeschaltet, sowohl auf Astra als auch in den Kabelnetzen und Digitalpaketen, in denen DMX inzwischen vertreten war. Ein Vergleich mit dem Konkurrenten MC Europe, der weiterhin auf Sendung ist, deckt auf, dass es vor allem die Verbreitung für Satellitendirektempfänger gewesen sein muss, die das Aus für DMX herbeigeführt hat. Während sich MC Europe auf die vergleichsweise einfach umzusetzende Verbreitung in den Kabelnetzen konzentriert hatte, investierte DMX Millionenbeträge in die Anmietung von Satellitenkapazität und die Entwicklung der notwendigen Entschlüsselungs-, Zugriffs- und Empfangstechnik. Experten kritisierten, dass DMX mit ADR auf ein System setzte, das dank seiner hohen Kompressionsrate zwar eine Vielzahl von Programmen ermöglichte, aber gleichzeitig neue Empfangsgeräte notwendig machte. Bei Preisen zwischen 400 und 800 Mark dürfte ihre Anschaffung für viele Verbraucher eine finanzielle Hürde gewesen sein. Mit dem MPEG-2-System, das Digitalpaketanbieter wie DF1 nutzen, ist ADR nicht kompatibel. Zusätzlich zum Empfänger für das Digitalfernsehen, beispielsweise der D-Box, benötigte der DMX-Abonnent also einen zweiten Decoder nur für ADR. DMX war dieses Defizit bewusst. Um dennoch die Digitalfernsehkunden zu erreichen, wurden 30 DMX-Programme innerhalb des im Sommer 1996 gestarteten DF1-Pakets aufgeschaltet. Unterschätzt hatte DMX allerdings, dass man sich dadurch selbst Konkurrenz machen würde. Während die im ADR-System verbreiteten gut 50 Programme für eine Monatsgebühr von 19,80 Mark vermarktet wurden, bekam man bei DF1 für 20 Mark pro Monat die populärsten 30 DMX-Programme und 15 Fernsehprogramme praktisch gratis dazu. Vermutlich um die ehemaligen Abonnenten, die ihre Gebühren zum Teil bereits im Voraus gezahlt hatten, zu beruhigen, kündigte Jerry Rubinstein kurz nach dem Aus von DMX an, ein neues Pay-Radio-Unternehmen zu gründen. Die Abonnenten sollten übernommen und die bereits im Voraus bezahlten Abonnementgebühren angerechnet werden. Schon im September zur internationalen Funkausstellung sollte es losgehen, doch Rubinstein hielt sein Versprechen nicht ein. Die ehemaligen DMX-Abonnenten, von denen es im deutschsprachigen Raum einige tausend geben soll, warten noch immer auf den angekündigten Nachfolger mit dem Namen Extra Music. Ihre im Voraus entrichteten Abogebühren sehen sie voraussichtlich nicht mehr. Die 1993 gegründete Firma Selco, eine Tochter des Fernsehsenders Pro7, die bisher für die Abonnentenverwaltung von DMX zuständig war und auch das Inkasso für Extra Music übernehmen sollte, wurde zum Jahresende eingestellt. Es bleibt abzuwarten, ob mit dem Aus von Selco auch das Ende der Verbreitung von Pay-Radio-Musikspartenprogrammen im ADR-Verfahren verbunden ist. Sicher ist, dass es ein neuer Anbieter nicht leicht haben wird, wie das Schicksal von DMX beweist. Der einzige Trost, der den ehemaligen Abonnenten bleibt, sind die knapp 80 frei ausgestrahlten Programme, die sie mit ihrem ADR-Receiver empfangen können. Da ist dann vielleicht auch für die Fans von Klassik, Rock, Pop, Techno und holländischen Schlagern das Richtige dabei.
Gute Rockmusik gefällig, Rocks aufhören nach den 14 Uhr Nachrichten. Jörg Wagner verabschiedet sich. Copyright Radio 1, 4. Januar 98.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Endlich überall.
Radio 1.
Der ORB auf Satellit Astra 1B Transponder 30. Einschalten. Und weitersagen.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.